Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu What's up, Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. Wir sprechen hier regelmäßig über Deal Sourcing und heute tun wir das mal mit Blick auf ganz besondere M&A und Beteiligungsprojekte. Wenn Unternehmer Deal Sourcing machen, heißt diese Folge, und es geht um Management Buy-ins und Search Funds. Wie diese Deals entstehen und ablaufen, das schauen wir uns aus zwei Seiten an. Mein erster Gast ist ein Corporate Finance Berater, der einen beruflichen Hintergrund als Wirtschaftsprüfer hat, viel im Small Cap Segment unterwegs ist und dabei auch regelmäßig mit MBI-Kandidaten und Search Funds zu tun hat. Herzlich willkommen, Daniel Funk, Mitgründer der Beratungsboutique CVT.
Ja, hallo, guten Tag, freut mich sehr, hier zu sein.
Und dann haben auch zwei MBI-Aspiranten den Weg zu uns gefunden, Alexander Rast und Michael Müller. Beide sind gerade auf der Suche nach einem geeigneten Unternehmen, in das sie als geschäftsführende Gesellschafter einsteigen können. Und was sie dabei erleben, das werden wir heute erfahren. Herzlich willkommen, Alex und Micha.
Vielen Dank, wir freuen uns auch dabei zu sein.
Alex und Micha, erzählt uns doch zum Einstieg mal kurz von euch, damit wir euch ein bisschen kennenlernen. Was ist euer Background? Nach was für Unternehmen haltet ihr Ausschau? Und seit wann arbeitet ihr schon daran, Unternehmer zu werden?
Ja, dann lege ich einfach mal los. Genau, also Alexander Rastmann, ich bin 36. Ich habe eigentlich jetzt die letzten 10 Jahre in der Strategieberatung verbracht und habe da viel Transformationsprojekte, Wachstumsprojekte und Restrukturierung gesehen. Und es war eine tolle Zeit. Aber irgendwie bin ich das Kribbeln in den Fingern nicht losgeworden, nochmal meinen eigenen Weg zu gehen in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum. Ich habe schnell gemerkt, dass die Startup-DNA nicht ganz bei mir verwurzelt ist, aber dann bin ich dann auf Unternehmensnachfolge gestoßen und weil ich einfach eine Operator-DNA habe, habe ich direkt gesehen, das passt perfekt zu mir und bin da jetzt seit 8-9 Monaten auf der Suche und habe schon echt viele spannende Unternehmen kennengelernt und hoffe natürlich, dass ich das auch bald zu einem Abschluss bringen kann.
Genau, zu mir, Michael Müller, 33 Jahre alt. Mein Lebenslauf ist nicht ganz so gerade, der ist ein bisschen wild gewesen. Ich bin Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, habe aber sehr viel in der IT gemacht, bin ins IT-Consulting gehüpft, habe währenddessen aber auch immer versucht, noch in Startups reinzukommen und bin dann durch puren Zufall, weil ich einen Camper ausgebaut habe, auf die Unternehmensnachfolge gekommen und bin jetzt auch so seit 9 Monaten unterwegs, hatte schon mal einen Deal fast, hat aber leider am Ende nicht geklappt. Jetzt ist es so, dass ich immer noch auf der Suche bin und ganz spannende Deals anschaue mir zurzeit.
Wisst ihr ganz genau, was ihr haben möchtet? Also irgendwie einen bestimmten Sektor oder eine bestimmte Größenordnung?
Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich frühzeitig ein Profil schreibt, ein Suchprofil, mit dem man auf die Suche geht. Bei mir ist das zum Beispiel, dass ich in Oberbayern suche. Ich wohne in München und würde ja auch gern wohnen bleiben. Das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Ich suche im Größensegment von 500.000 EBITDA bis 1 Million. Einerseits, weil es das für mich finanzierbar ist und andererseits, weil ich finde, dass ab der Größenordnung es anfängt, dass die Unternehmen Strukturen haben, die mir einen Einstieg erlauben und dass es auch mit meinem Profil sinnvoll ist. Ich habe natürlich auch einen gewissen Branchenfokus. Ich schaue mir technisch geprägte Unternehmen an, blick hier vor allem auf Handwerksbetriebe und technische B2B-Dienstleistungsunternehmen, habe aber auch als Teil der Suche gelernt, dass man sein Profil nicht zu nischig aufbauen sollte, sondern man braucht eine gewisse Flexibilität, muss ein bisschen rechts und links ausschauen können, weil sonst einfach auch spannende Unternehmen an einem vorbeiziehen. Und habe da wirklich schon Handwerksbetriebe tolle gesehen, B2B-Dienstleistung mit einem technischen Fokus. Aber wie gesagt, die Flexibilität ist da wichtig und bin da jetzt auch gerade wieder an ein paar spannenden Deals dran, die sich jetzt gerade konkretisieren.
Bei mir ist es ziemlich ähnlich. Also ich bin im EBIT-Bereich zwischen 2 und 700.000 Euro unterwegs, eher bei 2 bis 500.000 aufgrund meines EKs. Ich habe nicht ganz so viel EK unterwegs einsammeln können wie der Alex. Bin auch in produzierendem Gewerbe. E-Commerce, da habe ich mich so ein bisschen rein verliebt, muss ich gestehen. Und auch einfach aufgrund meines Backgrounds auch in IT-Business, da bin ich unterwegs. Habe mich vom Alex jetzt auch in den letzten Monaten influenzen lassen und schaue mir auch Handwerk an, weil ich mir sage, da kann ich auch mit meinem Digitalisierungs-Background einiges voranbringen.
Danke für eure kleine Vorstellung. Das sind jetzt klassische MBI-Profile. Ich nenne es jetzt mal private oder semi-private Projekte, wo ihr ein Unternehmen sucht. Jetzt gibt es in dem Bereich natürlich noch was Institutionelleres, die sogenannten Search Funds. Hat vielleicht der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin von uns schon mal davon gehört. Daniel, Was sind denn so die Unterschiede zwischen, sagen wir, institutionellen Search Funds und dem, was Micha und Alex gerade machen?
Ja, das, glaube ich, kann man ganz einfach beantworten. Wo kommt das Kapital her? Also wie es jetzt Alex und Micha gerade auch erzählt haben, ihr Kapital ist ihr eigenes Eigenkapital oder was sie vielleicht irgendwie aus dem Familienfreundeskreis einsammeln konnten. Sogenannte Self-Funded Searcher, wie man es dann auch oft gerne sagt. Und dann gibt es dagegen noch die Search Funds, die auch oftmals eine Gruppe an Investoren darstellt, die aber im Vorfeld zu ihrer Suche erstmal bei Family Office beispielsweise Kapital einsammeln in größeren Summen. Also das können dann auch teilweise siebenstellige Beträge sein und mit diesem Geld dann für einen Zeitraum von meistens 2 Jahren erstmal auf die Suche gehen nach Unternehmen, sich mit diesem eingesammelten Kapital erstmal finanzieren und dann später, wenn dann auch die Transaktion stattfindet, bei diesen Family Offices nochmal vorstellig werden und dann, sag ich mal, das restliche Eigenkapital einsammeln. Üblicherweise sind dann auch die Transaktionsvolumina, die man bei Search Funds, bei institutionellen Search Funds auch hat, größer als jetzt bei dem, als bei Micha und Alex. Das sind eigentlich so die wesentlichen Unterschiede. Jetzt mal.
Habt ihr bei CVT oft mit Search Funds oder MBI-Managern zu tun?
Ja, also wir sind sehr aktiv im ETA-Bereich. Also wir nennen ETAs vielleicht so der Überbegriff, das ist wahrscheinlich den meisten Hörern auch bekannt, wozu die Search Funds genauso gehören wie die Self-Funded Searcher. Und da sind wir sehr umtriebig und versuchen in diesem Bereich auch sehr aktiv zu sein. Einerseits auf der Verkäuferseite, weil wir natürlich diese Käufergruppe immer auf dem Schirm auch haben. Gerade bei Nachfolgen ist es immer sehr passend. Aber auch auf der Käuferseite, wenn wir irgendwie, sagen wir, unsere Due Diligence-Leistungen anbieten, auch da sind natürlich ETA-Modelle sehr spannend für uns.
Für die, die es vielleicht noch nicht kennen, ETA steht an der Stelle für Entrepreneurship Through Acquisition. Also anders wie bei einem Startup, dass man wirklich neu gründet, geht es hier um, dass man ins Unternehmertum einsteigt durch den Kauf eines Unternehmens. Das heißt, genau wie Daniel richtig sagt, gehören wir als Self-Funded Searcher mit dazu, aber genauso auch die Search Funds. Search Funds in der Regel suchen einen Ticken größer. Wir haben ja eben gesagt, wir sind so um die 500.000 EBITDA bis vielleicht 1 Million unterwegs. Da fangen aber wirklich Search Funds erst an. Also alles, was über 1 Million EBITDA liegt, in der Regel so 1 Million bis 5 Millionen, ist eigentlich da, wo sich Search Funds sehr wohlfühlen.
Daniel, jetzt stelle ich mal eine Frage, die mich persönlich interessiert. Es sind ja auch viele Private Equity Fonds und Small Cap unterwegs, die teilweise ähnliche Eigenkapital-Tickets zeichnen, wie zum Beispiel die Search Funds, also so im einstelligen Millionenbereich. Wie unterscheidet sich denn die Zusammenarbeit oder wie unterscheiden sich die Ansprüche, die so Jungs wie Alex oder Micha an euch stellen als M&A-Berater im Vergleich zu dem, wie du die Zusammenarbeit mit professionellen, seriellen Käufern aus dem Private Equity-Umfeld erlebst?
Ja, ist tatsächlich fundamental unterschiedlich, muss ich fast sagen. Du hast auf der einen Seite die PEs und Strategen, die eher ein Investmentmodell verfolgen, und dann hast du die ETA-Investoren auf der anderen Seite, die sagen wir, eher so ein Führungsmodell oder so ein Übernahmemodell verfolgen, was viel persönlicher auch sein kann, was viel auch sich die Frage stellt, wie kann ich eigentlich dieses Unternehmen wirklich übernehmen selber, wie kann ich da Verantwortung übernehmen und wie kann ich dann meine Rolle da auch oder mein Profil auch in dieser neuen Rolle einbringen. Das ist bei PEs so eigentlich selten gegeben.
Wie würdet ihr euch denn von Private Equity abgrenzen, Micha und Alex? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmer wäre und sagen würde, was würde es für einen Unterschied machen, wenn ich an euch verkaufe, anstatt an den Small Cap Fund?
Dass es bei uns natürlich viel, viel cooler ist, erstens, weil wir eine echte Person sind, die das dann kauft, die das persönlich übernimmt, die das persönliche Risiko eingeht. Und beim Private Equity, die Jungs, die sind meistens immer vom Kaufpreis können die sich natürlich, die haben nicht so die Beschränkungen wie wir. Wir haben oft dann einfach ein Finanzierungsthema auch. Deswegen können die meistens bessere Angebote geben. Deswegen müssen wir über die menschliche Komponente kommen und sagen, da sind wir natürlich viel, viel besser.
Und das ist den Unternehmern, den Verkäufern und Verkäuferinnen natürlich auch wichtig. Die sagen im Zweifel, ich kriege vielleicht von einem Private Equity, von einem Strategen oder von einem Finanzinvestor, kriege ich vielleicht mehr Geld. Aber bei einem MBI-Kandidaten wie uns, da weiß ich, die kommen, um auch zu bleiben. Die wollen, sind vielleicht nicht unbedingt Exit getrieben und wollen nach ein paar Jahren wieder sich das Ganze auszahlen lassen, sondern die sind hier, um unternehmerisch zu agieren und das Ganze langfristig zu entwickeln. Und das macht natürlich für die Verkäufer nochmal einen speziellen Reiz aus.
Man muss aber auch offen sagen, also wir sind ja im Microcap-Bereich. Man sagt immer, also so ungefähr, dass die Zahlen sind nicht immer ganz fest, aber bis zu 1 Million EBITDA ist der Microcap-Bereich, dann fängt der Smallcap-Bereich an. Also Private Equities fangen nicht bei unter 1 Million EBITDA an. Das heißt, da sind gar nicht so viele Private Equities dabei. Aber es gibt natürlich Strategen und das sind dann irgendwie Konkurrenten oder irgendeine Firma, die das aufkauft. Und da ist genau das, was jetzt der Alex gesagt hat, natürlich dann unser Key to Success.
Ich sehe vor allem in den Prozessen, in denen ich jetzt drin bin, sehe ich genau zunehmend Strategen, mit denen ich wirklich im Wettbewerb stehe. Ja, es sind auch andere MBI-Kandidaten drin, aber ganz oft am Ende steht der Unternehmer vor der Entscheidung, wem gebe ich jetzt den Zuschlag? Ist es der Stratege, wo ich vielleicht nicht ganz genau weiß, was der mit meinem Unternehmen machen wird, oder vertraue ich dann doch lieber einem MBI-Kandidaten?
Anders als ein Private Equity Fund seid ihr ja auch beim Thema Deal Sourcing hochgradig Einzelkämpfer, würde ich mal sagen. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr wirklich mitbekommt, was an relevanten Target-Opportunitäten auftaucht in den Bereichen, in denen ihr euch umschaut?
Also da gibt es natürlich unterschiedliche Wege. Zwei klassische Wege sind natürlich, über die unterschiedlichen Plattformen und Seiten zu gehen, auf denen Unternehmen inseriert werden. Da gibt es ganz, ganz klassische Plattformen, oder auch viele M&A-Berater haben auch eigene Seiten. Die schauen wir natürlich wöchentlich durch, um da einmal zu sehen, welche neuen Unternehmen kommen auf den Markt. Aber halt auch der enge Austausch zu M&A-Beratern. Auf dem Wege sind Daniel und wir, haben wir Daniel auch kennengelernt, dass wir einfach da eine persönliche Beziehung haben. Er genau weiß, was wir suchen. Wir ungefähr wissen, was für eine Art von Unternehmen er immer wieder an der Hand hat. Und ja, wenn Daniel da was Passendes hat, greift er hoffentlich zum Hörer und ruft dann uns an. Also wir haben da im großen Stil auch M&A-Berater kontaktiert und arbeiten da mit einigen zusammen. Vielleicht als dritten Kanal kann man nochmal aufs eigene Netzwerk schauen, obwohl am Ende des Tages die ersten beiden Plattformen und M&A-Berater da für uns schon die wichtigsten sind.
Und für uns ist es ja auf der anderen Seite als Verkaufsberater auch sehr wichtig, dieses Netzwerk auch zu pflegen zu MBI-Kandidaten, weil wenn wir in der Nachfolge unterwegs sind und für den Verkäufer den richtigen Käufer finden, dann sind gerade diese MBI-Kandidaten als Nachfolgeunternehmer, und da ist wirklich das Unternehmerische unterstrichen, die geeigneten Kandidaten. Weil ich sage mal, die Wunschvorstellung war ja früher immer, das Unternehmen bleibt in der Familie, der Sohn übernimmt oder die Tochter. Und wenn dieser Sachverhalt nicht eintritt, dann suchen Verkäufer natürlich nach einer Lösung oder nach einer Alternative. Und dann sind eben MBI-Kandidaten mit ihrem Ansatz oftmals sehr passend. Und insofern schauen wir natürlich schon sehr stark auch, dass wir uns selber auch ein Netzwerk aufbauen. Also auch wir kennen natürlich die verschiedenen Plattformen, die es so gibt, wo man MBI-Kandidaten irgendwie auch aufgelistet irgendwie bekommt, damit wir die auch auf dem Schirm haben und dann auch zielgenau ansprechen. Aber gleichzeitig ist einfach das aktive Netzwerken, und da ist eigentlich die ETA-Community, die jetzt mehr und mehr auch wächst und besser und professioneller wird, echt ein toller Platz, um da einfach die Leute zu treffen und zu verstehen, was sie brauchen, was sie suchen.
Jetzt habt ihr zwei natürlich weder die Zeit noch das Kapital, um mehrere Due Diligence-Prozesse parallel durchziehen und finanzieren zu können. Was sind denn für euch so die wichtigsten Startvoraussetzungen, dass ihr einen Punkt erreicht, an dem ihr sagt, da stecke ich jetzt wirklich Zeit und vielleicht auch Geld rein, um mir dieses Unternehmen so genau anzuschauen und auch möglicherweise da noch den Deal zu machen?
Genau, wir haben nicht wie ein Search Fund jetzt, sage ich mal, Spielgeld. Das sehen die natürlich auch nicht so, dass man das jetzt einfach rauswirft, aber die haben halt mehr Möglichkeiten. Bei uns ist es dann, wenn wir in so eine DD gehen, einfach zweigeteilt. Wir gucken, dass wir erstmal so eine Financial DD und eine Commercial DD auf unserer Seite machen, quasi nur unsere Zeit es kostet. Und wenn es dann ernst ist und man sagt, na, dann ist man auch schon im Prozess weiter, dann hat man eigentlich auch schon mal die Themen durchgesprochen, passt der Kaufpreis und sowas. Und dann geht man quasi erst in die Legal und Tax DD. Das sind, glaube ich, die zwei DDs, die bei uns dann Geld kosten. Vielleicht nochmal eine externe, dann Daniel mit reinzuholen, um nochmal eine finale FDD zu haben. Und die Kosten, die kommen erst, wenn man sich sehr, sehr sicher ist, dass man unterschreiben möchte.
Genau, also man versucht viel in Eigenanalyse erstmal vorwegzunehmen. Ist vielleicht auch der initiale Prozess bis zum LOI vielleicht ein Ticken länger und ein bisschen aufwendiger, zumindest ist das bei mir der Fall, um da sicherzustellen, dass man da das richtige Unternehmen hat. bevor man dann relativ zügig in die Kosten geht als Teil der DD. Und da muss man am Ende des Tages, müssen wir da auch sehr pragmatisch sein. Also da jetzt irgendwie eine fully-fledged DD zu machen mit sehr teuren externen Anbietern, ist was, was wir natürlich suchen, eher so zu vermeiden. Das heißt, wir müssen schauen, einen pragmatischen Mittelweg zu finden aus dem, was wir brauchen, aber auch, was im Zweifel die Kapitalseite, also die Banken brauchen, um so einen Deal zu ermöglichen.
Ja, da bin ich ganz bei euch Jungs. Und ich glaube, das wiederum ist im Umkehrschluss auch dann die Pflicht für die Verkaufsberater, dass wenn man auch an MBI-Kandidaten herantreten möchte im Verkaufsprozess, dass man dann auch die Zahlen oder sagen wir mal die ganzen Unterlagen entsprechend vorbereitet, dass es für euch natürlich möglichst einfach ist, da auch pragmatisch einen ersten Blick drauf zu werfen. Also das sind robuste Zahlen, das ist ein klares Reporting, wahrscheinlich auch eine gute Story. Und einfach Unterlagen, die einfach klar strukturiert auch irgendwie vorliegen, damit ihr da mit euren Systemen einfach durchgehen könnt.
Genau.
Ist Exklusivität für euch zwingend eine Grundvoraussetzung, um überhaupt diesen Prozess zu starten?
Definitiv. Auf jeden Fall. Also ohne Exklusivität geht's da nicht. Also sobald der LOI unterschrieben wird im LOI, wird ganz klar definiert, wie lange so eine Exklusivität geht und was das bedeutet und auch was passiert, wenn die Exklusivität gebrochen wird. Also da kommen wir nicht dran vorbei. Aber ehrlich gesagt, in keinem meiner Prozesse, in denen ich bisher drin war, war das ein Problem. Das war immer von Anfang an relativ klar.
Also ich mache sogar wirklich dann nochmal so, dass wenn ich schon in der DD bin, die Themen spreche und sage, jetzt beauftrage ich einen Daniel, einen Steuerberater, den Anwalt oder sowas, dass ich dann nochmal ein Gespräch haben möchte mit dem Verkäufer und dem in die Augen schaue und sage, hey, ab jetzt, wenn du aussteigst, habe ich echt Probleme, weil ich jetzt dann die Kosten habe und die Kosten sind dann verloren und dann kann ich danach keinen Kauf mehr machen, sondern dann muss ich erstmal wieder 2 Jahre Geld als Angestellter verdienen, damit ich quasi wieder auf das gleiche Niveau komme. Das heißt, da möchte ich dem nochmal in die Augen schauen und ihm das sehr ernst sagen, dass er jetzt dann nicht mehr abspringen darf von seiner Seite.
Beziehungsweise in solchen Situationen, ja, dieses Vertrauensverhältnis ist natürlich extrem wichtig in so einem MBI-Prozess. Aber in der spezifischen Situation schreibe ich in meine LOIs auch rein, dass es auch eine Breakup-Fee gibt. Das heißt, da sage ich halt, ich hatte bis dann im Zuge der DD bis hierhin folgende Kosten. Die müssen dann entweder voll oder anteilig übernommen werden, weil ich es mir halt nicht leisten kann, mehrere DDs zu machen und im Zweifel abzubrechen.
Was ihr jetzt nicht sehen konntet da draußen, was ich aber ganz interessant fand, als ich euch nach Exklusivität gefragt habe, und ihr beide sofort gesagt habt, auf jeden Fall zwingend, hat Daniel ein bisschen gequält gelacht.
Ist ja klar, also auf der Verkäuferseite.
Ich wollte gerade sagen, also beim Käufer natürlich klar, Exklusivität will man immer. Ich sage, als Verkaufsberater kann man so einem Nachfolgeprozess mit MBI-Kandidaten natürlich mitgehen, unter gewissen Voraussetzungen, weil die Argumente kennen wir natürlich, die Alex und Micha gerade aufgeführt haben. Aber es muss dann, glaube ich, auch klar sein, bevor man das eingeht, dass die Finanzierung irgendwie steht, dass das im weitestgehend irgendwie abgesichert ist. Weil auch der Verkäufer möchte natürlich eine gewisse Dealsicherheit und dann nicht irgendwie durch den ganzen Prozess laufen. Und am Ende heißt es, ja, die Bank macht nicht mit. Da braucht es eine konkrete Finanzierungsidee.
Genau, aber wie siehst du es, Daniel, dann? Also ich kenne das oft so, wir sind ja auch gerade mit dabei. Man hat oft nicht von der Bank schon ein fertiges Termsheet, das kommt immer erst später, aber wir brauchen zumindest einen Daumenwert oder ein Bankeninteresse, nenne ich es immer. Wenn die Bank mal sagen, wir wollen es verfolgen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit schon hoch.
Ja, also ich weiß es jetzt zum Beispiel von euch beiden, ohne da zu viel Werbung zu machen, aber dass ihr ja ein gewisses Konzept auch ausgearbeitet habt und auch mit Banken gewisse, in Anführungszeichen, Soft-Commitments ja irgendwo auch vorliegen habt für gewisse Kaufpreise. Was wir natürlich auf Verkaufsberaterseite auch irgendwie in unserem System natürlich irgendwie auch hinterlegt haben. Also wir wissen auch genau, was ihr könnt und was ihr nicht könnt beispielsweise. Und ich glaube, das sind schon so Dinge, die spielen eine Rolle auch bei der Ansprache und dann auch, wenn es Richtung LOI-Termsheet-Verhandlungen geht und dann etwaige Exklusivitätsbedingungen auch eingebaut werden, berücksichtigt werden.
Jetzt wissen wir ja, dass hinter dem Wort Exklusivität immer auch Menschen und Emotionen stehen. Das ist völlig nachvollziehbar, dass Alex und Micha, wenn es wirklich ernst wird, nochmal drüber schlafen, sagen, ist das wirklich das perfekte Target für den einzigen Schuss, den ich habe? Und genauso legitim ist, dass ein Unternehmer vielleicht kurz zum Schluss dann auch nochmal sich selber in die Karten legt und sagt, will ich jetzt wirklich meinen Lebenswerk verkaufen oder will ich nicht nochmal 5 Jahre dranhängen? Und das passiert ja auch oft genug. Mhm. Oft gar keine böse Absicht, da haben wir gerade geklärt, was für eine Fallhöhe damit verbunden ist in diesem speziellen Sektor. Du als M&A-Berater, sind da besondere Erwartungen an dich verbunden, auch was das Thema Erwartungsmanagement, Prozessmanagement angeht, um dieses Risiko noch stärker zu minimieren als jetzt in dem institutionellen Deal?
Ja, durchaus. Also ich glaube, Erwartungen ist grundsätzlich ja etwas, was extrem wichtig ist, gerade im Small Cap oder im Micro Cap Bereich im Verkaufsprozess, also neben Zahlen und Struktur und dem Ganzen, aber die Erwartungshaltung an den, also auch für uns, sage ich ganz offen, persönlich als Verkaufsberater an den Verkäufer, dass man den Deal auch durchzieht, ist natürlich schon gegeben. Und ich glaube, diese einzelnen Konstellationen so einer Transaktion zwischen den einzelnen Beratern, Verkäufer, Käufer und das Erwartungsmanagement spielt eine große Rolle. Wir versuchen als Prozessbegleiter dieses Erwartungsmanagement auch aktiv zu pflegen und versuchen auch bei den Verkäufern klare Aussagen, die verlässlich sind, die keine bösen Überraschungen zulassen, hinzubekommen und fördern das aber gleichzeitig auch von den Käufern ein, dass auch da wirklich das Commitment da ist, dass wir da nicht irgendwie nach Wochen und Monaten des Verhandelns dann noch böse Überraschungen irgendwie bekommen oder eine neue Erwartung nochmal mit reinkommt, die den Deal nochmal ja, bedrohen.
Du hast ja noch eine zweite Hürde als oder Herausforderung als M&A-Berater in solchen Prozessen. Du bist ja viel stärker auf beiden Seiten gefragt. Alex und mich haben ja gesagt, dass sie jetzt keine große Riege an Beratern mitbringen, anders als ein Private Equity Fund, der seinen einen M&A-Berater hat, die Berater und so weiter, wo du wirklich stur die Interessen deines Mandanten, des Verkäufers vertreten kannst. Jetzt musst du hier auch wahrscheinlich informell auch Beratungsleistungen oder Ratschläge an die Kaufinteressenten geben und hast dann eher so eine Brückenfunktion. Ja. Ist da ein Interessenskonflikt, dass du vielleicht auch mal was für Alex oder Micha tun musst, obwohl du eigentlich nur vom Verkäufer mandatiert bist?
Nee, also kein Interessenskonflikt, würde ich jetzt ganz klar so sagen. Warum? Weil wir wollen eigentlich eine transparente Grundlage schaffen, damit sich beide Seiten treffen. Also dass aus Kontrahenten irgendwie auch Partner werden. Das ist vielleicht auch auf die Frage, die du davor hattest, der Unterschied auch zum PE. Wir sind in einem Nachfolgeprozess. Das ist nicht ein Deal, das ist einfach eine Übergangsphase. Ja, das ist also einfach ein längerer Prozess, wo der Verkäufer Schritt für Schritt an Leute wie Michael und Alex sein Unternehmen übergibt, die das dann weiterführen. So, es muss eine Partnerschaft im Prozess entstehen und da brauchst du die Transparenz und da können wir als Berater natürlich auch unsere Rolle spielen. Das ist bei PEs ein bisschen anders, das weiß ich auch, aber jetzt im MBI-Nachfolgeprozess ist es, glaube ich, wirklich eine wichtige Rolle, die man so spielen muss.
Jetzt ist die Frage, Alex oder Micha?
Leg los. Ich glaube, wir haben beide was beizutragen.
Der M&A-Berater, klar, also er ist immer die 51% Verkäuferseite, das haben wir schon im Kopf. Aber ich sag mal so, ich glaube schon, dass der Daniel mit einem MBI wie uns mehr Caring hat zu tun, als mit einem Private Equity oder sowas da reinmarschiert. Das heißt, da ist schon oft die Diskussion, hey, wo würdest du jetzt hingehen, zu welcher Bank, was denkst du, welche finanziert besser und sowas. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, weil der M&A-Berater ist auch dann einfach Man in the Middle. Der ist einfach der auch zwischen den Parteien ja versucht zu konsolidieren, zu sagen, hey, das ist ein vernünftiger Vorschlag, da sollte man so und so vorangehen. Ich glaube, der ist wirklich sehr gut in dem Thema, als Man in the Middle unterwegs zu sein.
Genau, wenn er gut ist, also ein guter M&A-Berater, der nimmt genau diese Rolle ein. Und ich weiß auch, dass der M&A-Berater mir nicht sagen wird, hey, du kannst ihn noch mal stärker verhandeln und den Kaufpreis noch weiter drücken, da geht noch was. Das ist natürlich klar. Aber was er halt sagen kann, ist, kann mir vielleicht so ein bisschen spiegeln, was sind gerade die Gedanken vom Verkäufer? Was sind Themen, die ihm wichtig sind? Wo sollte ich vielleicht in meiner Argumentation oder Strukturierung vielleicht nochmal drauf achten? Wie sehen Themen wie Verkäuferdarlehen und Earnout aus? Das heißt, er ist wirklich, genau, Man in the Middle, wie ich es aus der Beratung höre, eigentlich so ein Enabler, ein Ermöglicher des Deals. Genau wie dann Daniel gesagt, er führt die beiden Seiten zusammen, weil das ist ja am Ende das Interesse des Verkäufers, dass er auch sein Unternehmen verkauft bekommt.
Ist ja auch Interesse des Beraters, Daniel, weil du kriegst ja auch deine Success-Fee. Das heißt, du möchtest ja viel lieber, dass der Deal klappt, als dass der nochmal ein halbes Jahr braucht.
Ja, das hast du gut erkannt.
Daniel, du hast den Hintergrund als Wirtschaftsprüfer, habe ich herausgefunden. Bist du auch Steuerberater?
Nee, also mein Partner bei CVT, Hubert, der ist auch Steuerberater, aber ich bin kein Steuerberater.
Ich frage deshalb, weil das klingt ja so, dass auch, sagen wir mal, tieferes, granulares Fachwissen erfordert wird vom M&A-Berater. Wenn du Leute wie Alex oder mich auf der Seite hast, die natürlich jetzt nicht selber einen großen Steuerberater oder eine riesen Expertise haben oder so, wo du vielleicht auch mal eine Ersteinschätzung geben musst zu steuerlichen Themen oder zu rechtlichen Themen. Ist es so, dass man da so eine Art Universalberater leid wird in so einem Prozess?
Absolut. Aber ich sage ganz ehrlich, das ist auch das, was mir so Spaß macht, mit ETA-Leuten zusammenzuarbeiten, weil man ist wirklich so oftmals die erste Instanz, die angerufen wird und alles gefragt wird. Also als Wirtschaftsprüfer dürfte man auch steuerberatend tätig sein. Und natürlich kennt man sich so mit ein paar Themen auch aus, die sagen wir mal, nicht Wirtschaftsprüfung, Steuern, Finance und so weiter betreffen. Aber das ist eins der großen Spaßfaktoren an der Beratung von ETA.
Und das merkt man auch bei dir, Daniel, weil, sag ich mal so, das ist nicht bei allen M&A-Beratern so. Also das ist ein Thema, kann man mit ihm quasi ins Sparring gehen oder nicht? Ich glaube, genau deswegen sitzen wir auch heute hier in dem Podcast.
Jetzt wünschen natürlich nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch viele Leute, die uns zuhören, euch beiden, dass ihr schnell ein Unternehmen findet. Ihr seid super sympathisch und ich glaube, es ist wirklich cool, solche Unternehmer zu haben. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ihr kommt jetzt demnächst zum Ziel und jeder von euch hat jetzt sein Unternehmen. Wie ist denn euer Beteiligungshorizont? Tretet ihr an, um das unbegrenzt zu halten und möglicherweise vielleicht auch in 20, 30 Jahren mal an die nächste Generation aus eurer Familie weiterzugeben? Oder habt ihr eher so einen transaktionsorientierten Hintergrund wie ein PI-Investor, dass ihr sagt, komm, in 5 oder 10 Jahren bin ich auch gerne bereit, noch was anderes zu machen. Euer Alter würde das ja zulassen. Alex?
Also ich glaube, die Frage jetzt schon zu beantworten, ist extrem schwierig. Prinzipiell kommen wir nicht aus der Transaktionsecke und sagen, wir machen das hier ein paar Jahre, machen Exit, verdienen damit ein bisschen Geld und gehen dann zum nächsten Unternehmen. Die Motivation ist auf jeden Fall langfristig dabei zu bleiben und das Unternehmen zu entwickeln. Das können 10, 20, 30 Jahre sein. Vielleicht auch mit dem Horizont zu sagen, okay, man wächst nicht nur organisch, sondern man macht vielleicht auf dem Weg bis dahin noch ein paar Zukäufe oder macht vielleicht eine Buy-and-Build-Strategie daraus. Das heißt, das kann auch ruhig anorganisch sein. Aber jetzt auch ganz ehrlich, man weiß nie, wie sich der Markt entwickeln wird und ob es vielleicht nicht dann doch nach 10 Jahren auf einmal einfach notwendig ist oder es einfach eine unglaubliche Opportunität gibt, diese Annahme einfach nochmal zu hinterfragen. Aber sag ich mal, als Grundaussage möchte ich langfristig das Unternehmen übernehmen und weiterentwickeln.
Also Unternehmer sagt man niemals nie, aber unser Mindset ist genau, wie der Alex jetzt zum Ende gesagt hat. Wir können das Ding auch machen, bis wir selber in Rente gehen. Wir witzeln immer so ein bisschen, dass wir sagen, hey, das ganze Wissen, das wir jetzt gelernt haben, das ist ja quasi schon nochmal ein anderes Wissen, operativ ein Unternehmen zu leiten und ein Unternehmen zu kaufen. Dieses ganze Kaufwissen, das wir jetzt angehäuft haben in den letzten Wochen und Monaten, witzeln wir immer wieder und sagen, eigentlich dürften wir jetzt nicht nur einmal was kaufen, weil das Wissen, das ist zu wertvoll dafür, dass man nur einmal was kauft.
Daniel würde euch wahrscheinlich zustimmen. Ich würde gerne mal ein bisschen provozieren. Daniel, Leute wie Alex und Micha, so nett sie sein mögen, die machen viel Arbeit, die bringen jetzt nicht große Gebühren, weil es kleine Transaktionen sind. Und wenn ihr den Deal gemacht habt, sind die erstmal weg und vielleicht auch für immer weg. Das sind keine seriellen Käufer wie ein Private Equity Fund. Sind sowas für einen M&A-Berater überhaupt, mal ehrlich gesagt, interessante Kunden?
Ja, absolut, weil ich glaube, wenn wir als Verkaufsberater mandatiert werden, dann geht es ja darum, eine Nachfolge zu lösen. Und wenn MBI-Kandidaten die richtigen Käufer sind für den Verkäufer, weil sie sein Unternehmen in die nächste Generation weiterführen können, dann hat man alles richtig gemacht. Und das ist ja eigentlich die Beraterehre, die man eben auch hat. Es geht darum, eine gute Beratungsdienstleistung auch anzubieten und einfach das Richtige zu tun. Also insofern für mich ein klares Ja. Plus, ich glaube, die ETA-Community wächst. Die beiden sind auch sehr aktiv darin in der Community. Und ich glaube, wir als CVT-Partner, gerade ich bin auch Mitte 30, für mich ist es auch ein Anreiz, dass man diese Community fördert, weil wir sind in Deutschland ja irgendwie aktuell auch gerade in dieser Situation, dass wir die Nachfolgewelle haben. Wir haben eigentlich ein Nachfolgeproblem, was gelöst werden muss. Und da ist ETA einfach ein Puzzlestück, das das Ganze lösen könnte. Und wir als Beratung wollen da einfach auch dazu beitragen, dass das gelingt.
Ich finde es bemerkenswert, dass du sagst, der Markt wächst und Alex und Micha haben da auch genickt, als du das gesagt hast. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, sag mal, das wirtschaftliche Umfeld ist jetzt nicht so, dass es Unternehmertum animiert. Gleichzeitig kriegen wir mit, dass Private Equity M&A seit Jahren sich schwer tut, eher zurückgeht. Jetzt gibt es diesen Markt, der wächst. Was ist der Grund, dass immer mehr ETAler, ja, Searcher, MBI-Manager draußen unterwegs sind? Habt ihr da eine Erklärung dafür?
Ja, also ich glaube, es gibt einerseits natürlich diese Nachfolgelücke und vielleicht kann man da auch weiter ausholen. Also es gibt ja Zehntausende, 200.000 Unternehmen in Deutschland, die den Nachfolger suchen und gleichzeitig gibt es eben Käufer, die so in dieser Mid-Career-Professional-Phase stecken, wie eben Alex und Micha auch oder ihre Kollegen und die wollen gerade raus aus diesem Beraterkarriere beispielsweise und wollen sich betätigen unternehmerisch. Die wollen kein Startup gründen und lange Zeit einfach diesen ein Unternehmen aufbauen, sondern sie wollen einfach ein Unternehmen kaufen. Und diese Nachfolgewelle gibt ihnen die Gelegenheit momentan, dass man eben das auch hinbekommt. Und ich glaube, bis dato, ich meine, Nachfolgewelle ist ja auch nichts Neues. Also bis dato war das ja fast schon so eine Art Marktversagen, weil wir hatten Unternehmer, die kaufen, die sich betätigen wollten. Es gab Unternehmen, die Nachfolge regeln mussten. Es gab auch Kapital. Aber man hat diese drei Komponenten irgendwie nicht zusammenbekommen. Sondern ich glaube, ETA ist wirklich extrem wichtig, um da vielleicht eine Professionalisierung in diesen ganzen Nachfolgemarkt reinzubekommen. Ob das jetzt die Self-Funded Searcher sind oder die Search Funds oder auch diese ganzen ETA-Inkubatoren, die es ja auch gibt, das alles trägt dazu bei. Und wir als Beratung wollen da eben auch so ein bisschen was dazu beitragen, damit das noch...
Ich glaube auch, das ist was Gesellschaftliches, Daniel, oder? Weil es ist jetzt einfach in unserer Generation, kann man ja bei uns sagen, in unserer Generation ist es so, dass das nicht mehr klar ist, dass man genau das macht, was die Eltern gemacht haben. Das heißt, wenn die Eltern ein Unternehmen hatten, dann war das vor... Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil in deiner Generation war das wahrscheinlich eher noch üblicher, dass man das dann einfach sofort macht, als jetzt bei uns, würde ich behaupten.
Was da vielleicht auch nochmal mit reinspielt, ist, Daniel, was du eben gesagt hast, mit Career Professionals. Also was haben die denn in den letzten 15 Jahren gemacht, wenn sie ein paar Jahre aus der Uni raus waren oder aus der Ausbildung und sich dann selbstständig machen wollten? Dann war eigentlich der nächste logische Schritt für die allermeisten, ich muss ein Startup gründen. Und die Startup-Welt hat sich in den letzten Jahren ja schon noch mal ein bisschen bewegt und Risikokapital für Startups ist nicht mehr ganz so auf dem Markt verfügbar, wie es noch vor ein paar Jahren war. Das heißt, es wird jetzt nicht mehr jede zweite Idee finanziert, sondern es ist schon schwieriger geworden. Und viele Startups tun sich ja auch schwer. Das heißt, da, glaube ich, haben viele gesehen, wow, vielleicht ist gerade doch nicht der richtige Zeitpunkt, von der einen Finanzierungsrunde zur nächsten zu springen, vor allem wenn es so schwierig ist. Vielleicht das mal als eines, als ersten Anstoß und als zweiten habe ich gestern noch ein sehr spannendes Gespräch mit jemandem geführt, der auch meinte, dass selbst die Corporate Career für Mid-Career Professionals sich auch stark geändert hat. Also wir sind gerade in einer Wirtschaft in Deutschland unterwegs, aber auch geopolitisch, die diverse Krisen gleichzeitig zu bewältigen hat, was auch so einen Corporate Job stark beeinflussen kann und damit vielleicht auch ein Stück weit weniger attraktiv macht. Und wenn man dann mal schaut, was bleibt denn dann noch übrig, wenn man Verantwortung übernehmen möchte, wenn man gleichzeitig noch unternehmerisch sein möchte, dann kann man das Ganze mal, dann fällt der Blick sehr, sehr schnell, wenn man in Deutschland sitzt, auf den deutschen Mittelstand, der halt eine gewisse Stabilität hat, der robust ist, der auch noch kleiner ist und in dem man sich auch verwirklichen kann.
Das wäre ja sehr cool, wenn die Schwierigkeiten in der Startup-Finanzierung und die Schwierigkeiten der Konzernwelt dazu führen würden, dass tatsächlich mehr unternehmerische Ressourcen freigesetzt werden, die dann helfen, die Nachfolgewelle im Mittelstand ein bisschen abzubauen. Ich habe gerade so die Höhle der Löwen für Unternehmer vor mir, ja. Also nicht im klassischen Format, wo irgendwelche 20-jährigen Spinner die Ideen vorstellen und hippe Leute in der Jury sitzen, sondern wo gestandene Unternehmer auftreten und sagen, ich habe jetzt seit 30 Jahren meinen Handwerksbetrieb aufgebaut, mache 1 Million Euro Gewinn und suche jetzt jemanden, der das für mich ein bisschen digitalisieren und weiterführen kann.
Das siehst du, da haben wir uns ja jetzt dann schon mit unserem Podcast da, den wir ja aktuell machen, haben wir uns ja dann quasi schon als Jury beworben für die Zukunft.
Finde ich ein cooles Format.
Was ist das für ein Podcast? Vielleicht will mal jemand reinhören, der hier mit dabei ist.
Stimmt. Naja, Alex und ich kennen uns, weil wir in München durch Zufall in einer WhatsApp-Gruppe uns kennengelernt haben, weil wir schon weit in dem Prozess waren. Und dann ist die Liebe, sag ich immer, sehr schnell und sehr intensiv geworden. Und dann habe ich mal abends um 23:30 nachts gemeint, Alex, das, was wir hier diskutieren, da können wir auch einfach ein Mikro dran halten und einen Podcast draus machen. Und so ist im November ein Podcast entstanden, die Mittelstandspiloten. Und da erzählen wir einfach 2-wöchentlich, wie wir gerade in dieser Reise sind. Unser Spruch ist, glaube ich, wir nehmen euch mit auf die Reise in die Unternehmerwelt zwischen Lebenskrise und Latte Macchiato oder sowas. Und da gibt es einfach echte Einblicke in das ganze Thema.
Genau, was wir damit versuchen, ist, weil wir uns halt als Self-Funded Searcher sehr, sehr tief mit dem ganzen Transaktionsprozess auseinandergesetzt haben und auch müssen, haben wir immer wieder gesehen, dass wir wieder was Neues dazugelernt haben und dann gesagt haben, boah, dass es eigentlich toll gewesen wäre, wenn wir das schon vor 6 Monaten gewusst hätten. Das hätte einen Einfluss gehabt auf unseren Prozess, wie wir diesen gestalten, und haben dann gesagt, so, dazu müsste man eigentlich einen Podcast starten. Und es ist, wie gesagt, kein klassischer Startup-Podcast, wo irgendwelche Leute, die schon krasse Exits gemacht haben, von ihren Millionen oder Milliarden erzählen, die sie damit verdient haben, sondern es sind halt Alex und Micha, Self-Funded Searcher, die halt von ihrer Lernkurve berichten. Und wir wollen damit eigentlich anderen MBI-Kandidaten einfach unser Wissen teilen und vielleicht nochmal eine gewisse Hilfestellung geben, aber auch M&A-Beratern und Verkäufern zeigen, wie sieht eigentlich der Weg auf unserer Seite aus? Was sind die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, um da einfach ein bisschen mehr Verständnis für beide Seiten, von beiden Seiten zu schaffen und vielleicht dadurch, wenn man das mal ganz noch weiterdenkt, auch zu mehr erfolgreichen Transaktionen im Mittelstand zu führen.
Und ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe. Also der Markt wird größer, also vielleicht in anderen Worten ausgedrückt, der Markt wird noch professioneller. Also diese ETA-Community, die entsteht gerade, ist eigentlich kein neues Konzept. Das gibt es ja in anderen Ländern schon länger und wahrscheinlich gibt es auch, also ich höre es öfter von Steuerberatern, die irgendwie schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel haben als ich, die sagen, das gibt es auch schon immer, aber da entsteht gerade so eine Community wie vielleicht vor ein paar Jahren auch in der Startup-Community, die sich gegenseitig hilft, die gemeinsame Werte vertreten, die einfach gemeinsam anpacken möchten und das auch tun. Und das ist wirklich sehr schön auch zu sehen.
Sehr cool. Eine wirklich kleine, noch kleine, aber sehr, sehr spannende neue Welt, die sich da im deutschen M&A-Markt entwickelt. Ich fühle mich echt alt beim Moderieren, muss ich sagen. Muss ich jetzt auch Schluss machen, damit ich euch pünktlich ins Bett bringen kann. Ja, damit wir hier keine Regulatorik brechen in unserem Podcast.
Das Mittelschläfchen ist jetzt dann dran.
Mittelstandspiloten, das ist der Hörtipp von heute für euch. Lieber Alex, lieber Michael, lieber Daniel, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr uns so mitgenommen habt in diese neue Welt. Sehr spannend, sehr authentisch und wirklich cool.
Danke sehr.
Dankeschön.
Ja, danke, dass wir da sein durften.
Ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen diesen Podcast auch interessant fandet. Danke auf jeden Fall für eure Zeit und euer Interesse. Das war's für heute bei WhatsApp Corporate Finance. Bis zum nächsten Mal, sage ich, euer Michael, heute zusammen mit den Mittelstandspiloten Alex und Micha und dem ETA-M&A-Berater Daniel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und erfolgreich.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com